SWR Kultur am Samstagnachmittag. Er ist erst 32, aber als Schauspieler längst ein alter Hase. Mit 9 schon hatte er seine erste Hauptrolle in einem Musical als junger Mozart. Als Kaiser Franz Josef können wir ihn gerade in Sissi erleben, der Neuverfilmung um das Schicksal der Kaiserin Elisabeth von Österreich bei RTL Plus. Und wir kennen ihn unter anderem aus der ARD-Serie Charité, der Miniserie Disco 76 oder der Verfilmung von Andreas Steinhöfels Buch Die Mitte der Welt. Aber auch als Sprecher hat er sich einen Namen gemacht. Er ist Justus Jonas in den 3 Fragezeichen Kids, einer sehr erfolgreichen Hörspielreihe, und sehr eindrücklich ist er gerade jetzt im neu vertonten Science-Fiction-Klassiker 1984. Herzlich willkommen, Jannik Schümann.
Hallo.
Du sagst, wer 1984 den 75 Jahre alten Roman von George Orwell noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt tun. Warum denn?
Ja, man sollte 1984 definitiv lesen, also wenn das nicht Teil des Lehrplans ist. Vielleicht noch nicht, wenn man ein bisschen jünger ist, ne? Aber ich meine, Orwell hat eine Dystopie kreiert. Er hat das Buch geschrieben Ende der 40er Jahre, und das Buch, was damals noch in der Zukunft spielte, nämlich 1984, spielt jetzt aus unserer heutigen Sicht 40 Jahre zurück in der Vergangenheit und ist leider einfach aktueller denn je. Mit unserem Rechtsruck, den wir in der Gesellschaft nicht nur bei uns in Deutschland mitbekommen, sondern auch in unseren Nachbarländern, eigentlich überall auf der Welt, und allen möglichen Überwachungen, in welcher Form sie auch immer ausarten, ist das leider gerade sehr aktuell.
George Orwells Sohn hat gerade auch im Interview gesagt, 1984 ist überall. War es dir deswegen auch so wichtig, die Hauptrolle des Winston Smith in dieser Neuvertonung des Hörspiels zu sprechen?
Also ich habe damals eine Casting-Einladung bekommen und habe in dem E-Mail-Betreff nur gelesen Audible 1984, und ich war sofort komplett aufgeregt und dachte, ich muss diese Rolle unbedingt sprechen. Das Besondere, also ja, ich finde, man sollte auch die Klassiker wieder, nun ist 1984 kein vergessener Roman, ne, aber man sollte immer wieder aufmerksam machen auf die wirklich wichtigen Klassiker. Und das war ein Grund. Und der andere Grund ist, dass das Audible dieses Jahr in England, ich glaube im Frühjahr war das, im April, eine neue Version rausgebracht hat mit Andrew Garfield und Cynthia Erivo und Tom Hardy und Andrew Scott. Und diese Version haben wir jetzt nach Deutschland gebracht. Und ich habe mir die Version damals angehört und habe noch nie so ein abgefahrenes, immersives Hörerlebnis gehabt wie damals, als ich 1984 gehört habe. Und dachte sofort, ich muss Teil dieser deutschen Produktion sein. Also wurde alles übernommen, auch der Score, der das alles zu einem wahnsinnig filmischen Erlebnis macht, von The Muse wurde übernommen. Sie haben halt uns deutschen Sprecher und Sprecherinnen also die englischen Sprecher und Sprecherinnen ersetzt durch Deutsche. Und das war eine so unfassbar intensive Arbeit, und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden.
Denkt man da eigentlich, das würde ich gerne auch als richtig großen Film machen in dieser Rolle? Oder bist du dann völlig happy damit, dass es zum Hören ist?
Ja und nein. Also ich liebe auch den Job des Sprechers. Dadurch konnte ich mich im Studio ganz anders ausleben, als hätte ich die Kamera vor meiner Nase, ne? Das Besondere an dieser Hörspieladaption ist, dass sie eben so filmisch ist. Man hat einen wahnsinnigen Score. Es ist so immersiv, weil das in Dolby Atmos aufgenommen wurde. Das heißt, wenn man das mit guten Kopfhörern hört, hat man wirklich das Gefühl, Winston Smith, man ist Winston Smith, weil auch die Hälfte der Zeit ungefähr seine Gedankenstimme ist, die einen umgibt. Und man geht durch die Stadt, und während Winston Smith sich verfolgt fühlt, fühlt man sich selbst verfolgt, weil man von überall die Stimmen hört. Und das ist wirklich extrem eindringlich. Ich bin dankbar, dass ich das als Hörspielversion aufgenommen habe, weil das für mich eine, wie du ja schon am Anfang in der Einleitung meintest, dass ich Justus Jonas spreche seit 15 Jahren. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsarbeiten, auch wenn ich das gar nicht Arbeit nennen möchte, weil es einfach größtes Privatvergnügen ist. Aber das ist natürlich eine Arbeit, weil ich das jetzt seit 15 Jahren mache. Es ist aber auch eine ganz andere Arbeit als jetzt die Arbeit zu 1984, weil die war so szenisch und es war so sehr fast ein Schauspiel, nur ohne Kamera halt, sodass ich irgendwie noch größer spielen konnte, ne? Aber das hatte schon so viel von Filmen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, oh, ich müsste das unbedingt vor der Kamera noch einmal spielen, auch wenn das natürlich eine traumhafte Rolle ist.
Auf dem Bildschirm können wir dich aktuell in der finalen Staffel von Sissi erleben, als deren Mann, Kaiser Franz Josef. Die Serie hat ja auch international viel Beachtung gefunden. Was glaubst du, warum? Was ist bei euch neu und anders mit dieser Serie?
Also ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir uns sehnen nach starken Frauenfiguren in der Hauptrolle. Und Kaiserin Elisabeth ist einfach die Lady Di ein Jahrhundert davor, ja. Kaiserin Elisabeth wurde mit den alten Romy-Schneider-Filmen, also ihr Leben wurde einfach nicht so dargestellt, wie es wirklich war. Das tun wir jetzt natürlich auch nicht. Wir sind immer noch fiktiv. Wir beruhen aber auf Tatsachen, so wie der Film damals auch auf Tatsachen beruhte. Aber damals hat man also in den 50er Jahren entsprechendes, auch dem Frauenbild entsprechendes Liebesepos, ein Liebesepos erzählt. Super sugarcoated, ja. Also das heißt, es triefte nur so vor Kitsch. Was aber total schön ist und was eine ganz tolle Daseinsberechtigung hat. Und ich liebe die Filme auch aus heutiger Sicht immer noch total. Aber ich glaube, es war eine Zeit, mal mit einem anderen Blick auf die Geschichte zu gucken. Nämlich darauf zu gucken, wer war Elisabeth eigentlich oder eher. Also, ne, also eine Frau, die sich am Wiener Hof einfach wahnsinnig unglücklich gefühlt hat und die sich fast schon eingefangen gefühlt hat in ihrem Korsett und an ihrer Seite ein Kaiser, der seit seinem 6. Lebensjahr im Militär steckte und mit 18 Kaiser wurde und der eine Mama an seiner Seite hatte, die ihm permanent sagte, du darfst keine Schwäche zeigen, keine Gefühle zeigen, weil Gefühle sind ein Ausdruck von Schwäche. Und nun kommen diese beiden Menschen aufeinander, die sich verheiraten und ein Liebespaar sein sollen. Ein Mann, der keine Gefühle zeigen kann und eine Frau, die sich eigentlich unglücklich vor Ort fühlt. Und das, finde ich, ist ein total spannender Ausgangspunkt. Und so haben wir unsere Geschichte 2021, als die erste Staffel rauskam, angelegt. Und jetzt haben wir schon die 4. Staffel gedreht und die 4. Staffel ist jetzt gerade rausgekommen. Und es ist natürlich toll, dass man in Deutschland eine 4. Staffel von einer Serie drehen darf. Das passiert auch nicht so oft.
Hast du dir denn zur Vorbereitung alle Sissi-Verfilmungen, die es gibt, reingezogen? Es gab ja in letzter Zeit auch einige Sissi-Kinofilme, neuere Verfilmungen, die nicht das alte 50er-Jahre-Bild haben. Oder hast du gesagt, davon will ich gar nichts wissen, mein Franz Josef ist ganz anders?
Ich habe sie mir nicht angeguckt, weil das alles parallel zeitgleich zu unseren Dreharbeiten der ersten Staffel passierte. Also die Netflix-Serie The Empress hat zeitgleich mit uns gedreht und ein Jahr später erst die erste Staffel rausgebracht. Da kam ja gerade die zweite erst raus, während wir schon die 4. rausgebracht haben. Die ist auch nicht so, wie wir es erzählen, aber sie erzählt einfach dieselbe Zeit. Und dann sind noch 2 Filme rausgekommen mit Susanne Wolf als Sissi, Sissi und ich und Sandra Hüller und Corsage mit Vicky Krieps. Und diese beiden Filme erzählen Sissi in älter. Das heißt, das war sowieso, hatte gar nichts mit uns zu tun. Ich muss sagen, dass ich die Netflix-Produktion, dass ich schon anfangs ein bisschen nervös war, das zu schauen, ne, weil ich dachte, oh, jetzt erzählen 2 Produktionen von derselben Zeit, dem Kennenlernen und so. Aber ich finde, beide haben eine totale Daseinsberechtigung, weil auch beide, also sowohl von der Regie als auch von der Schauspielerseite, ich habe Philipp jetzt auch kennengelernt. Philipp spielt Franz in Sissi Netflix, also The Empress heißt es, die Kaiserin. Ich war auch sehr nervös, Philipp kennenzulernen, ne, weil ich irgendwie dachte, oh, jetzt konkurrieren wir die ganze Zeit oder ne, wie wird das sein? Aber es ist überhaupt nicht so. Unser Charakter ist komplett anders angelegt und ich finde das total spannend, weil man Franz auch, in meinem Fall Franz, so unterschiedlich interpretieren kann. Und dann finde ich das eher toll, wie so eine Palette an Quellen, mir alles anzuschauen und zu gucken, wie interpretieren andere diesen Charakter.
Wenn Sissi läuft, ist Weihnachtszeit, ob mit dem Romy-Schneider-Klassiker oder eurer Serie. Weihnachten ist ja sowieso die Zeit für große Emotionen. Du sagst auch, du bist ein großer Weihnachtsfan. Warum
ganz
das?
Ganz toll. Ich liebe Weihnachten über allem steht für mich die Liebe und das Zusammenkommen. Ich bin nicht religiös, das heißt, ich feiere Weihnachten nicht aus religiösen Gründen, aber ich feiere Weihnachten als die Feier und der Tag, an dem, wie gesagt, die Familie beisammen ist und zusammen isst und Spiele spielt und sich Dinge schenkt. Ich liebe es zu verschenken. Und es ist für mich der Tag, also die komplette Vorweihnachtszeit finde ich einfach toll, weil ich Weihnachtsmusik mag, weil ich es mag, jedes Jahr mir dieselben Filme wieder anzuschauen und ich mag mich einfach gerne zu Hause einmurmeln und mich in eine bestimmte Stimmung bringen, ne? Und der Weihnachtstag ist einfach so toll, weil es der Tag im Jahr ist, der jedes Jahr gleich abläuft. Also der gleiche Geruch im Haus meiner Eltern. Es wird zur gleichen Zeit das gleiche Essen geschnippelt. Mama hat ein paar Mal versucht, uns davon zu überzeugen, kein Raclette zu essen. Ist kläglich gescheitert, weil wir Söhne darauf bestehen, dass es jedes Jahr Raclette gibt. Und es ist aber so schön, weil es ist der Tag ohne Überraschung. Obwohl ich Überraschung auch liebe, aber es ist einfach so dieser eine Tag im Jahr, der immer gleich ist.
Das heißt, das ist dann auch immer zu Hause bei den Eltern mit der ganzen großen Familie.
So ist es immer. Also wir sind 3 Söhne und wir alle haben Familie und da ist es natürlich, es ist nicht so, dass wir immer zusammen sind, ne, weil auch meine Brüder bei ihren Schwiegereltern feiern. Und für mich wird es dieses Jahr das erste Weihnachten nicht zu Hause sein. Das heißt, dieses Jahr gibt es eine große Veränderung für mich, insofern als dass ich bei meinem Verlobten in Hessen dabei bin und aber auch ganz aufgeregt bin und mich ganz doll auf diesen Tag freue, weil ich endlich mal sein Weihnachten, er war schon bei mir, Aber jetzt lerne ich jetzt endlich mal sein Weihnachten kennen. Und wir fahren dann aber am ersten Weihnachtstag nach Hamburg zu meiner Familie.
Schön. Kannst du denn nachvollziehen, dass manche Menschen Weihnachten regelrecht scheuen, dann Horror davor haben, vor dem Kommerz, dem Stress, aber vielleicht auch vor den Gefühlen, die da hochkommen und den Erwartungen und den Streitereien, die es womöglich in der Familie gibt?
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also zum einen kann man das ganze Kommerzielle, ne, den ganzen Kapitalismus hinter diesem Tag natürlich wahnsinnig in Frage stellen. Zum anderen bin ich einfach sehr, sehr froh darüber und sehr privilegiert, dass alle aus meiner Familie diesen Tag so lieben. Und aber auch, dass es sowieso der innere Kreis, also bei uns kommt denn kein, ich sag jetzt mal Onkel, es muss nicht mehr der Onkel sein, aber um es zu verbildlichen, den man einmal im Jahr nur sieht, und zwar zu Weihnachten, mit dem man unterschiedliche politische Ansichten teilt. Und dann geht es am Essenstisch halt eben um Themen, über die man nicht Weihnachten reden möchte. Und dann versucht man aber auch Dinge zu ignorieren, weil man das Weihnachtsfest nicht stören möchte und die Harmonie nicht stören möchte. Ne, also da gibt es ja auch ganz viele Situationen, ganz viele Familien, in denen das der Fall ist. Und auch, weil du gerade Erwartung sagtest, das ist ein riesiger Tag der Erwartung. Und Erwartungshaltung von welcher Person auch immer führen halt einfach oft zu Streit und zu Unwohlsein. Und ich kenne viele Freunde und Freundinnen, die sich nicht so sehr freuen, wie ich nach Hause zu fahren. Und es tut mir dann immer total leid, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Was hast du für einen Tipp für die? Keine Erwartungen haben?
Nee, ist natürlich auch falsch. Ich glaube, irgendwann werden wir einfach ein großes Friendsmas zusammen feiern in Berlin.
Du hast ja auch ein Kartenspiel entwickelt, habe ich gelesen, mit dem die Adventszeit für die ganze Familie zu einem Abenteuer werden soll. Was ist das für ein Spiel?
Also ich habe vor 6 Jahren mit meinen engsten Freunden und Freundinnen das erste Mal einen Adventskalender rausgebracht. Wir heißen der Adventschallenger. Wir haben uns selbst privat das schon seit Jahren gebastelt und jetzt zum ersten Mal, weil wir so vielen Freunden immer davon erzählt haben, Freunden und Freundinnen, die sagten, oh, wir wollen das auch spielen, haben wir gedacht, okay, dann versuchen wir das mal als Spiel rauszubringen, und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Das ist ein Adventskalender mit 24 peinlichen, aber auch lustigen und schönen Aufgaben statt Schokolade. Du bekommst quasi jeden Tag eine Aufgabe, die du erledigen musst. Und das ist als Spiel gedacht mit deinen Freunden und Freundinnen. Jede Person hat die gleiche Aufgabe am Tag. Es sind oft Interaktionen mit Fremden auf der Straße, peinliche Situationen im Supermarkt, peinliche, unangenehme Situationen. Und wenn man eine Aufgabe nicht erfüllt, bekommt man einen Minuspunkt. Und dann gibt es dementsprechend am 24.12. eine Person mit den meisten Minuspunkten. Und vorher einigt man sich auf einen Wetteinsatz, wie die kocht für alle anderen. Ne? Und dann hat man noch ein schönes Beisammensein und so. Das ist der Advents-Challenger. Und wir haben letztes Jahr den Klein- und Groß-Challenger rausgebracht. Der Klein- und Groß-Challenger ist der Advents-Challenger quasi für die ganze Familie. Der ist aber nicht auf Weihnachten gemünzt. Also es sind 24 Aufgaben. Die kannst du vom 1. bis zum 24. Dezember ziehen, aber du kannst auch den Klein- und Groß-Challenger immer spielen, wenn du möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, jeden Sonntag zieht man als Familie eine Karte oder in den Sommerferien oder wann auch immer. Und da sind Aufgaben drin, wie zum Beispiel, heute esst ihr alles unterm Tisch. Oder heute dürfen die Kinder die Erwachsenen sein und die Erwachsenen die Kinder. Und das sind einfach so kleine Ideen, wie man Abwechslung in den Alltag einer Familie reinbringt, den Alltag spielerisch gestaltet, die Kinder feiern das total, also eine Aufgabe, die da auch drin ist, zum Beispiel heute schlafen die Kinder im Bett der Eltern und die Eltern im Bett der Kinder. Das ist einfach, da glühen die Kinderaugen auf, wenn sie das sehen vor Freude. Und das war die Idee von uns dahinter, dass wir einfach Familien 24 kleine, lustige, süße Aufgaben geben, um ein bisschen Abwechslung in den Alltag reinzubekommen.
Sehr schöne Idee. Und das passt ja auch dazu, dass du es wichtig findest, regelmäßig über den eigenen Schatten zu springen. Wann bist du das letzte Mal gesprungen? Jetzt bei dem Spiel dieses Jahr oder bei was ganz anderem?
Nee, bei dem Spiel. Ich musste vor ein paar Tagen, und es war wirklich wahnsinnig unangenehm, also mussten alle, die den Advents-Challenger spielen, wir sind ja eine große Community mittlerweile, eine fremde Person bitten, einen selbst zu filmen, während man ein Lied singt. Und das finde ich wirklich unfassbar unangenehm. Man einfach zu jemandem zu gehen und zu fragen, können Sie mich ganz kurz filmen, ich müsste was singen.
Aber du kannst ja singen als Musicalstar.
Nee, ja, nein, nee. Nee, ganz schlimm einfach. Will ich auch nicht nochmal machen, war mir ganz unangenehm.
Du kommst aus einer Handwerkerfamilie, der Vater ist Bauunternehmer, die beiden Brüder sind mit eingestiegen. War das jemals eine Option für dich, das auch
niemals
zu machen?
Nein, nee, es war keine Option. Ich war ja auch fein raus. Also dadurch, dass ich wusste relativ schnell, also der mittlere Bruder ist 7 Jahre älter als ich, ne? Mhm. Das heißt, da ist ein Altersunterschied. Das heißt, ich wusste schon als kleines Kind, dass mein Bruder, als der die Ausbildung angefangen hat, war, sagen wir mal 15, da war ich 8. Da wusste ich schon, ich müsste mich jetzt theoretisch nicht mehr um die Zukunft von Papas Unternehmen kümmern. Das macht ja mein Bruder. Nee, ich bin auch nicht wirklich handwerklich begabt.
Und das
ich
war
würde
auch
behaupten, ich wäre begabt. Meine Brüder sagen, reden vom Gegenteil.
Und das war auch überhaupt kein Problem in der Familie. War schon immer klar, du bist der Künstler in der Familie.
Ja, das war schon immer klar. Und das Tolle ist, dadurch, dass es keinen Künstler oder Künstlerin in meiner Familie gibt, ist das Besondere, dass ich von Anfang an die Unterstützung erfahren habe. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Aber es war alles irgendwie schön.
Obwohl du so gefragt bist als Schauspieler wie als Sprecher, hast du dieses Jahr auch noch dein Literaturstudium abgeschlossen. Du bist ja leidenschaftlicher Leser, liest gern vor dem Aufwachen und dem Einschlafen am liebsten so eine Stunde jeweils. Warum war es dir wichtig, neben deiner erfolgreichen Arbeit auch noch zu studieren und dann auch noch Literatur?
Meine Freunde und meine Freundinnen haben fast, also niemand hat davon mit meiner Branche etwas zu tun, also mein innerer Kreis. Ne? Das heißt, ich bin die ganze Zeit von Leuten umgeben, die sich, wenn sie keinen Job mehr haben, aktiv bewerben, Jobanzeigen raussuchen, zu Bewerbungsgesprächen gehen. So. Und dann habe ich irgendwann gedacht, krass, das kann ich ja gar nicht. Ich bin in meinem Beruf in einer stets passiven Situation, weil ich eigentlich immer auf den Anruf der Agentur warte und darauf warte, dass ich zum Casting eingeladen werde. Aber ich kann mich ja gar nicht irgendwo aktiv selbst vorstellen. Und dementsprechend gibt es halt immer die Zeiten, wenn man nicht dreht, dazwischen, in denen man eigentlich zu Hause rumsitzt und wartet. Und diese Zeit wollte ich sinnvoll nutzen und habe gedacht, naja, wenn ich warte, dann kann ich auch dabei studieren. Ich bin damals immer sehr gerne zur Schule gegangen und lerne generell sehr gerne und neue Dinge einfach dazu und fand die Vorstellung so schön, dass ich mich weiterbilden kann. Und dann hat es ein bisschen länger gedauert als ein normales Regelstudium, weil ich einfach die Zeit nicht so dafür hatte, in die Uni zu gehen, ne? Neben den Dreharbeiten, aber hat dann doch irgendwie geklappt.
Hat das Studium der Literaturwissenschaften dein Verhältnis zu Büchern und zu Literaturverfilmungen verändert?
Vielleicht, ich glaube, weil ich natürlich andere Methoden gelernt habe, wie man Geschichten analysiert, wie man Bücher analysiert, wie man im Uni-Kontext über Bücher redet, über Geschichten redet. Ja, vielleicht.
Ein weiteres tolles Erlebnis neben dem Studienabschluss in diesem Jahr war sicher der Heiratsantrag deines Verlobten. 2020 hast du dich ja via Social Media öffentlich geoutet und machst dich seitdem auch für die LGBTQ-Gemeinschaft stark. Warum ist dir das wichtig?
Also das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich diese Person damals gebraucht hätte. Selbst ich, der noch sehr jung ist, bin in einer Zeit noch groß geworden, in der ich beim Großwerden von meiner Agentin gesagt bekommen habe, ich dürfte meine sexuelle Orientierung nicht öffentlich machen, weil das schaden könnte, weil die Leute mich nicht mehr besetzen für heterosexuelle Rollen, weil Leuten die Illusion genommen wird, wenn die einen Film gucken und wissen, dass ich eigentlich nicht auf diese Frau stehe, privat, so. Was natürlich total Quatsch ist, weil für uns, es ist ja unsere Aufgabe des Schauspielers und der Schauspielerin, so etwas glaubhaft rüberzubringen. Und ich habe ja auch schon viele Psychiater gespielt oder Mörder und habe noch nie gemordet. Ne? Aber trotzdem wächst man auf und man ist ratlos und man weiß nicht, was richtig und falsch ist. Und AgentInnen nehmen dann die Rolle eines Mentoren oder einer Mentorin ein. Und es gab halt niemanden in der Öffentlichkeit, der offen homosexuell war und erfolgreich war. Und irgendwann fing das an, dass ich dachte, nee, Quatsch, das ist ja totaler Humbug. Natürlich darf ich auch öffentlich zu meiner Liebe stehen. Und vor allem möchte ich jungen Menschen zeigen, dass man verdammt nochmal dazu stehen sollte. Und dass man, egal welchen Beruf man ausübt, auch frei schwul sein darf. Und das war der Hauptgrund, warum ich damals das Foto mit Felix gepostet habe. Ich habe in dem Wochenende, es war ja zu Weihnachten 2020, an dem Wochenende habe ich noch ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die den Mut bekommen haben, sich vor ihrer Familie zu outen. Und das war, ich habe einfach nur geweint die ganzen Tage, weil es so schön war, weil ich immer dachte, ich mache das und wenn ich einer Person damit geholfen habe, dann habe ich alles richtig gemacht, weil ich einer Person über diese, es ist einfach eine schwierige Zeit, auch eine schwierige Phase, so eine Selbstfindungsphase. Also da kommen einige leichter durch und andere weniger leicht. Und wenn ich dann in der Lage war, jemandem das zu vereinfachen, dann ist das natürlich wahnsinnig schön. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, dass Leuten das wirklich Kraft gegeben hat, zu sich zu stehen. Und das ist ganz berührend.
Mich hat das sehr überrascht, dass Schauspielagenten, Agentinnen sowas heute noch sagen. Ja. Bei Harpe Kerkeling, der gerade in einer neuen ARD-Doku darüber gesprochen hat, war das in den 80ern natürlich erst recht so, aber ich habe gedacht, das waren die 80er. Und er wurde ja damals zwangsgeoutet und hat im Nachhinein gesagt, er war eigentlich dann fast froh, dass es so gekommen ist, weil er sich danach viel freier gefühlt hat und die Reaktionen eigentlich nur positiv waren. Also man kann nur ermutigen, es zu tun, damit es auch irgendwann selbstverständlich wird. Du hast ja letztes Jahr im Bundestag über die Verfolgung Homosexueller während der Nazizeit gesprochen. Was glaubst du, braucht es, dass einfach alle ganz offen drüber reden, dass es irgendwann einfach auch wirklich kein Thema mehr ist?
Ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, das ist es. Es braucht vor allem Menschen, die vorreiten, ne, die dann einfach zeigen, hey, es ist kein Problem. Und andere, die sich anschließen und den Mut bekommen. Und sobald drüber geredet wird und das einfach also selbstverständlich wird, dann hoffentlich geht das so in uns über. Ne, also man stellt sich oft die Frage, warum muss man überhaupt noch drüber reden? Man muss leider drüber reden, weil es einfach noch nicht überall angekommen ist. Und ich bin aber ein Optimist und ich hoffe weiterhin ganz doll, dass wir irgendwann da ankommen werden, dass wir keine Unterschiede mehr machen.
All unsere Gäste in SWR Kultur am Samstagnachmittag haben einen Musikwunsch frei. Was wünschst du dir?
Das ist eine wahnsinnig schwere Frage, ne? Weil ich, okay, ich habe mich jetzt also ich hätte genauso gut, ich bin ein riesiger Musical-Fan, ich bin ein riesiger Wicked-Fan. Wicked läuft gerade im Kino, krassester Film überhaupt. Ich hätte mir einfach einen Song aus Wicked wünschen können, aber weil wir jetzt gerade irgendwie über dieses Thema sprachen und ich auch ein Shawn Mendes-Fan bin, und zwar ganz kurz sagen möchte, dass Shawn Mendes nicht einfach nur dieser gut aussehende Teenie-Schwarm ist, der jetzt auch noch Musik macht, sondern ein wahnsinnig begabter Künstler und unfassbar toller Sänger. Und ich durfte Shawn Mendes letzten Monat in einem ganz intimen Rahmen in Berlin bei einem Konzert im Tempodrom vor 3.500 Menschen sehen, wie er sein neues Album promotet hat. Das heißt Shawn, der hat nämlich jetzt eine ganz lange Pause gemacht, weil er auch Mental Health Issues hatte. Und es gibt diesen einen Song, der heißt, es gibt ganz viele Songs, die wunderschön sind, aber einen der Songs, den ich mir wünsche, heißt The Mountain. Er hat nämlich jetzt gerade mit seinem neuen Album auch sich geoutet als bisexuell und als, es ist mir eigentlich egal, ob ihr denkt, dass ich eine Frau liebe oder einen Mann liebe, weil das sollte egal sein und darum geht's in The Mountain. Und ich finde, das passt hier gerade schön zu unserem Gespräch.
Wir werden es gleich hören. Vielen Dank, Yannick Schümann. Sehen können Sie ihn, wie gesagt, aktuell in der Serie Sissi in der finalen Staffel bei RTL Plus. Hören unter anderem in der ausgezeichneten Neuaufnahme, Neuproduktion von George Orwells 1984. Alles Gute und weiter viel Erfolg und natürlich schöne Weihnachtstage.
Danke, die wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss.
Tschüss.